Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute Abend wieder hier sein darf und dass wir miteinander heute auch wieder das Wort Gottes betrachten dürfen. Wir haben ja schon letztes Mal angefangen mit dem Thema geistliche Reife und Fruchtbarkeit im Leben eines Kindes Gottes. Und da wollen wir heute mit Gottes Hilfe weiter fortfahren. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was wir letztes Mal versucht haben, miteinander zu behandeln. Wir haben als erstes gesehen, das möchte ich auch nochmal vorausschicken, dass das ein sehr herausforderndes Thema ist, ein Thema, das einen auch selber demütig macht, wenn man es verkündigen darf, das einen erinnert an seine eigenen Mängel und Schwierigkeiten und das auf der anderen Seite auch ein Ansporn sein kann, wirklich zu wachsen und doch wirklich im Leben auch sich mehr und mehr auszurichten an dem Herrn Jesus. Und das haben wir auch gesehen. Wir haben darüber geredet, dass die Grundlage für alles geistliche Wachstum erst einmal sein muss, dass überhaupt Leben aus Gott da ist, dass ein Mensch aus der Finsternis und Gottferne und dem Sündersein zur Wiedergeburt von oben gekommen ist, dass da der Same des Wortes eindringen konnte in das Herz und dass dann Leben aus Gott überhaupt erst einmal gegeben ist. Und dann haben wir gesprochen auch über das, was dieses neue Leben bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, dass im Epheserbrief, im Epheser 4 steht, dass eben der alte Mensch ausgezogen worden ist, dass der neue Mensch angezogen worden ist, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dass wir in diesem Sinn sagen dürfen, ich bin eine neue Schöpfung. In mir ist durch den Geist Gottes, wenn ich ein Kind Gottes bin, das Auferstehungsleben des Herrn Jesus Christus eingepflanzt. Und damit, das haben wir auch kurz betrachtet, dürfen wir einfach wissen, unser Geist ist erneuert worden, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, des Auferstehungslebens Jesu Christi in uns, auch wenn wir noch, haben wir auch behandelt, unser Fleisch an uns haben und haben gesehen, Fleisch, das ist nach der Bibel die in unserem Leib sozusagen programmierte und festgesetzte sündigen Bestrebungen, Begierden des Fleisches, so sagt es die Bibel sehr oft, die uns letztlich zur Sünde verleiten, die geprägt sind von der Sünde, die uns zur Selbstverwirklichung, zum Ungehorsam gegenüber Gott verleiten. Und wir haben auch gesehen, dass geistliches Leben eigentlich zu einem ganz wesentlichen Aspekt darin besteht, dass wir lernen, unser Fleisch in den Tod Jesu Christi zu geben und wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes den Willen Gottes zu tun. Das waren so die Themen, die wir das letzte Mal schon miteinander behandelt haben, dass also geistliche Reife auch bedeutet, dass wir immer mehr lernen, unser Eigenleben in den Tod zu geben und in der Kraft des Auferstehungslebens Jesu Christi zu leben und damit auch dann den Willen Gottes von Herzen zu tun. Und das ist so ein Punkt, der ist mir auch wichtig für heute als Anfang. Wir haben das letzte Mal sehr stark auf der persönlichen Ebene behandelt und dort ist es auch im Entscheidenden angesiedelt. Ja, das ist eine Sache zwischen dem einzelnen Gläubigen und seinem Herrn. Aber Gott selber hat es so geordnet, dass zur geistlichen Reifung auch die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes, die Gliedschaft am Leib des Christus, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ja, und ich denke, das ist wichtig. Wir lesen in Epheser 4, Vers 16, von ihm aus, von Christus dem Haupt aus, vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also Wachstum geschieht nicht nur rein persönlich, sondern Wachstum geschieht auch als Leib im Zusammenhang der Gläubigen untereinander. Ja, wir können das jetzt nicht ausführlich behandeln, aber in 1. Korinther 12 lesen wir das recht ausführlich, dass jeder wiedergeborene Christ durch den Geist Gottes in den Leib hineingetauft wurde bei der Wiedergeburt und dass er dort einen Platz hat, dass er dort auch eine Funktion hat. 1. Korinther 12 beschreibt es mit diesen Bildern der einzelnen Gliedmaßen, Auge, Ohr, Fuß, Hand. Ja? Jeder hat seine Aufgabe auch in der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft bezieht sich ja ganz konkret dann auch auf eine örtliche Gemeinde. Ja? Der Leib des Christus hat ja seinen Ausdruck immer auch in einer konkreten örtlichen Gemeinde. Und deswegen gehört zur geistlichen Reife und zum geistlichen Wachstum auch dazu, dass ich mich vom Herrn eingliedern lasse in eine gesunde biblische Gemeinschaft, in eine gesunde biblische Gemeinde. Ja. Also Gott hat es nicht so vorgesehen, dass wir als Einzelkämpfer und Einzelgänger geistlich unseren Weg gehen sollen. Es gibt manchmal Lebensabschnitte und Lebenssituationen, wo das unvermeidlich ist. Und dann schenkt Gott auch Gnade. Ja. Man muss an einen Pioniermissionar denken, der vielleicht irgendwo unter irgendwelchen Völkern mehr oder weniger alleine arbeiten muss und nicht die Gemeinschaft einer örtlichen Gemeinde haben kann. Ja. Solche Dinge sind natürlich immer auch gegeben und da schenkt Gott auch seine Hilfe. Aber das normale Wachstumsprogramm ist zusammen mit anderen Heiligen, zusammen mit anderen Kindern Gottes. Ich möchte nur kurz ein paar Auszüge aus 1. Korinther 12 vielleicht nochmal lesen, um uns an diese wichtige Lehre der Bibel einfach zu erinnern. Da heißt es ab Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Ja, diese Leibesgemeinschaft, die gebraucht Gott, um den einzelnen Gläubigen geistlich zu fördern. Wie kann nun eine örtliche Gemeinde das geistliche Wachstum des Einzelnen beeinflussen? Nun, ich denke, das Allerwichtigste ist nach der Bibel die Lehre und Wortverkündigung, die in einer biblischen Gemeinde eigentlich ja auch das Zentrum sein sollte. Das heißt, dass Gott in der örtlichen Gemeinde Brüder gibt, die die Gabe der Lehre und der Verkündigung haben und dass durch solche Brüder auch gesunde und auferbauende, biblisch herausfordernde Lehre und Verkündigung geschieht. Und daraus bekommt ja der Gläubige dann auch die richtige Nahrung. Ja? Es ist wichtig, dass wir persönlich diese Nahrung aufnehmen. Da haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen, dass die Nahrung das Wort ist. Ja? Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass das eben geschieht durch Verkündigung, dass also die Gnadengaben, die Gott im Leib, in dieser Leibesfunktion, der dem Zusammenwirken der verschiedenen Glieder gibt, dass die auch da zur Auswirkung kommen. Und diese richtige Nahrung, die Bibel, das Wort Gottes, das haben wir das letzte Mal auch gesehen, es ist Milch für die Anfänger und es ist zugleich feste Speise für die Gereiften. Beides gibt uns das Wort Gottes. Und das Ziel ist, das haben wir das letzte Mal auch gesehen, dass wir hinwachsen zu Christus. Wachsen in der Vollerkenntnis Jesu Christi und dazu ist eben biblische Lehre und biblische Wortverkündigung unverzichtbar. Ja, der Gläubige soll wachsen in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis Jesu Christi, auch in der Erkenntnis seiner eigenen Stellung in Christus. Ja, das ist auch zum Beispiel eine Wahrheit, die in vielen Gemeinden, in vielen Kreisen gar nicht richtig verkündigt wird. Und deswegen haben auch manche Gläubige Not und Mangel. Also diese Dinge sollten gelehrt werden. Eine Wortverkündigung sollte auf der einen Seite so sein, dass sie nach Apostelgeschichte 20 den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und nicht nur die Dinge, die dem Menschen angenehm sind, die ihn nicht irgendwo herausfordern und überführen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass sie eben wirklich auch in geistlicher Kraft geschieht. Das heißt, dass das Wort wenn es verkündigt wird, auch schneiden kann. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesehen. Hebräer 4, dass das Wort Gottes lebendig und kräftig ist und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und wenn es richtig angewandt wird und verkündigt wird, dann schneidet es in unserem Leben. Dann führt es chirurgische Operationen aus. Dann trennt es Seele und Geist. Und das bedeutet auch Reifung, dass wir von seelischem, von fleischlichem, von sündigem mehr und mehr gereinigt und befreit werden durch das Wasserbad im Wort. Das geschieht letztlich auch durch biblische Lehre und Wortverkündigung. Die zweite Ebene, auf der eine Gemeinde wichtig ist, auch für die Reifung des Einzelnen, das ist die Ebene der Ermahnung und Ermunterung. Zuspruch, dieses griechische Wort, kann man also je nach Situation übersetzen mit Ermahnung, Trost und Ermunterung, so wie man es braucht. Ja. Manchmal müssen wir ermahnt werden, manchmal müssen wir getröstet werden. Und es ist immer Zuspruch vom Herrn. Und dieser Zuspruch im Sinne auch einer geistlichen Weissagung, so wie es jetzt auch heute bei uns vorhanden ist, im Sinne von 1. Korinther 14, 3, dass nämlich das Wort gesprochen wird zur Ermunterung, zur Erbauung, zur Tröstung der Gläubigen. Diese Art von Ermahnung und Ermunterung brauchen wir als Christen. Und dazu brauchen wir andere Geschwister. Der deutlichste Fall, den wir oft spüren, ist, wenn wir selber entmutigt sind, angefochten, überwältigt von irgendwelchen negativen Gedanken und wir dann mit anderen Geschwistern reden können und da fällt vielleicht irgendwo ein Satz, das kommt ja immer wieder vor, ja, und der stößt sozusagen diese ganze trübe Wolke, diese lässt es platzen und zerstreut diese Sorgengedanken und bringt uns wieder dahin, dass wir auf den Herrn blicken können. So etwas geschieht nicht nur in der Verkündigung, dort soll das auch geschehen, sondern auch im persönlichen Gespräch, im Austausch, in der Gemeinschaft zwischen den Gläubigen. Es ist schön, wenn es solche geistliche Gemeinschaft gibt. Es ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, dass man sich untereinander einlädt und austauscht, und zwar nicht über die neuesten Autos und den letzten Urlaub, sondern über den Herrn, über sein Wort, über Dinge, die wir erleben durften in der Nachfolge des Herrn, wo wir dann auch drum beten, Herr, lass mich andere ermutigen, lass mich für andere ein Segen sein. Ja? Manchmal brauchen wir aber auch den anderen in der Ermahnung, weil wir uns verrannt haben, weil wir vielleicht gar nicht mehr klar sehen, wo wir schief liegen. Ja, wir haben ja da oft blinde Flecken. Und auch da ist es wichtig, dass wir dann Geschwister in der Gemeinde haben, die auch mal sagen, du, ich habe so Sorge um dich, in der und der Richtung habe ich das Gefühl, du gehst einen falschen Weg. Ja. Ist auch ein Merkmal geistlicher Reife, dass man dann nicht sagt, was hat denn der mir zu sagen? Der soll doch erstmal vor seiner eigenen Tür kehren. Und so wie solche Gedanken dann ganz schnell bei uns aufsteigen können, sondern dass man so etwas auch wirklich dankbar annimmt. Und auch sich fragt, Herr, wie weit willst du mir durch so etwas etwas sagen? Und der dritte Punkt, Liebe und Gemeinschaft. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass einfach in der Gemeinde der Einzelne auch weiß, er ist in der Liebe Christi angenommen und getragen. Dass wir einfach auch wissen, wir sind füreinander da, auch in Nöten und Krisen und auch einmal, wenn man versagt. Ja, das ist wie in einer Familie, da muss das auch irgendwo da sein, diese Liebe und angenommen sein, verbunden mit Korrektur und auch Autorität. Ja. Und so sollte es in einer gesunden Gemeinde auch sein. Gemeinschaft bedeutet Austausch, bedeutet miteinander tragen, Lasten tragen, einer trage des anderen Last. Ja. Und da können wir auf zweierlei Weisen dran reifen. Erstens mal, wenn andere unsere Last mittragen, ist das eine Hilfe. Aber letztlich werden wir auch herausgefordert, dass wir beginnen, anderer Lasten mitzutragen. Und das ist dann eigentlich die Lektion, die uns in der geistlichen Reife noch weiterbringt. Ja? Also nicht nur, dass uns gedient wird, sondern die Gemeinschaft ist auch ein wunderbares Feld, wo wir lernen, selber zu geben, selber zu dienen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um von der Unreife, dem Babystadium als Christ, wirklich in das Reifestadium zu kommen. Ein geistlich reifer Christ ist jemand, der gibt. Ein geistlich reifer Christ ist jemand, der Lasten tragen kann. Das ist eine der ganz wichtigen Dinge, die einen geistlich reifen Christen auszeichnen, dass er in der Lage ist, Lasten von anderen, Lasten der Gemeinschaft und auch die eigenen Lasten zu tragen. Wie können wir Lasten tragen? Ihr Lieben, manchmal gibt es Lasten, die uns persönlich, menschlich völlig niederdrücken würden. Und das Geheimnis des Lastentragens ist immer das, dass wir mit dem in Verbindung stehen, der uns gesagt hat, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Im Wort Gottes steht, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Im Wort Gottes steht, dass wir die Last auf den Herrn werfen sollen. Ja? Das sind diese Dinge, die müssen wir lernen, damit wir geistliche Reife bekommen und dass wir durch Krisensituationen stabil mit dem Herrn durchgehen. Das läuft nicht immer im Idealkurs ab, aber trotzdem ist einfach das ein geistlich reifer Christ, ist jemand, der durch Nöte mit dem Herrn durchgeht, der selber die Hilfe und das Tragen des Herrn erfährt und der dann auch in der Lage ist, Lasten von anderen mitzutragen. Ja, auf der anderen Seite hat auch der Einzelne eben eine Verantwortung gegenüber der Gemeinde und auch da entscheidet sich manches im Hinblick auf geistliche Reife oder unreif bleiben. Ja, also zum Beispiel, wenn man das Wort Gottes vernachlässigt und dem verkündigten Wort gegenüber widerspenstig ist, dann ist es ein Punkt, der ganz klar das geistliche Wachstum beeinträchtigt und auch hindert. Dann ist es ja so auch im persönlichen Bibellesen, ja, das ist ja meistens auf derselben Ebene. Und wenn wir uns vom Wort nichts mehr sagen lassen und vom Wort nicht ansprechen lassen, dann kann der Herr mit uns nicht weitergehen. Dann sind wir ihm aus der Schule gelaufen. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Sehr oft verbreitet ist heutzutage die Weigerung, sich ermahnen zu lassen. Ich habe das vorher schon so ein bisschen angedeutet, was dann da für rebellische Gedanken aufkommen, wenn jemand mal sagt, du, ich glaube, da stimmt was nicht. Aber ich denke, das ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass wir in der Lage sind, Ermahnung wirklich anzunehmen. In der Bibel heißt es in Jakobus 3, Vers 17, dass die Weisheit von oben sich etwas sagen lässt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir korrigierbar, belehrbar sind, dass wir nicht uns versperren gegen die liebevolle Ermahnung von anderen. Manchmal steckt sogar auch in einer Ermahnung, die vielleicht nicht ganz so liebevoll gemeint ist, trotzdem ein Kern Wahrheit und Gott will uns etwas dadurch sagen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns drunter beugen und sagen, Herr, wenn du das siehst, dass da was dran ist, dann lass mich das auch wirklich erkennen und umkehren. Und das Dritte, was auch ein Hindernis für geistliche Reife ist, ist Unverbindlichkeit und Abkapselung von der Gemeinschaft. Wir haben heute viele Christen, die nicht mehr bereit sind, verbindlich in einer Gemeinde zu sein. Sprich, regelmäßig zu den Zusammenkünften zu kommen. Ja? Sondern man kommt nach Lust und Laune. Man hat alle möglichen Ausreden, oh ja, da geht's nicht und da bin ich so müde. Eigentlich ist man immer müde, ne? Wenn man es so genau nimmt. Ja? Also wenn man das so weit fassen wird, dann kann man wirklich nirgends mehr hingehen. Ja? Sondern es ist oftmals wirklich das Problem, dass man einfach nicht diese Verbindlichkeit aufbringt und auch nicht will. Dass man nicht sieht, wenn wir dieses Bild vom Leib nochmal nehmen, wenn da einfach ein Organ sich ausschaltet und sagt, ich funktioniere heute mal nicht. Das würden wir im Leib unter Umständen sehr schmerzhaft spüren. Dann sind wir krank. Dass also diese Bereitschaft, auch Aufgaben zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, und die Gemeinschaft einfach da schon dadurch zu stärken, dass man da ist, dass man hilfsbereit ist, dass man bereit ist, wirklich auch mit an dem Ganzen mitzuwirken. Wenn das fehlt, dann fehlt auch ein ganz wichtiger Impuls zur geistlichen Reife. Dann bleiben wir auch ein Stück unbeständige, unklare, unverbindliche Christen, die, naja, wie soll man das sagen, vielleicht so im Pubertätsstadium stecken geblieben sind, aber nicht zur Reife gekommen sind. Und das haben wir leider in der heutigen Zeit relativ viel. auch das Wandern von einer Gemeinde zur anderen ist im Grund nicht gesund. Ja. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den ein geistlich reifer Christ lernen muss, ist, dass er betet: Herr, zeige mir, wo ist mein Platz im Leib, wo ich wirklich im Rahmen einer biblischen Gemeinschaft verbindlich teilhaben kann und mich korrigieren und erziehen lassen kann, wo ich selber aber auch geben kann und mitdienen kann und mittragen kann. Ja. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, aber ich denke, Gott führt es so. Wenn man da aufrichtig bereit ist, dann führt Gott es so, dass man solch eine Gemeinschaft auch wirklich empfängt. Ja, noch einmal, das Ziel Gottes bei diesen ganzen Wegen zu unserer Reifung ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Galater 4, Vers 19. Oder so wie es in Kolosser 1, Vers 27 bis 29 ausgedrückt ist, da sagt Paulus: Ihn verkündigen wir, Christus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen, das heißt ausgereift, erwachsen, in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Also das ist das Ziel, dass wirklich der Herr uns prägen kann, dass wir dem Herrn ähnlicher werden durch unser Leben und dass er mit uns zu seinem Ziel kommt. Und nun möchte ich einfach vom nächsten Punkt her praktischer werden. Wir haben ja jetzt uns mit einigen mit Lehre beschäftigt, haben auch gesehen, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie sieht die Bibel unsere Stellung in Christus, unser geistliches Leben grundsätzlich an. Aber jetzt wollen wir mal die Frage uns stellen, wie kommen wir eigentlich von der Fleischlichkeit zur geistlichen Reife? Ja, was ist da auch unsere Verantwortung? Ja, ich habe schon gesagt, letztlich ist diese geistliche Reifung ein Werk Gottes. Es ist ein Werk der Gnade Gottes. Wir können uns nicht geistlich reif machen. Das muss ganz klar sein. Aber leider können wir dem Bestreben Gottes, uns zur geistlichen Reife zu führen, Widerstand entgegensetzen. Und an dem Punkt setzt auch unsere geistliche Verantwortung vor Gott an. Ja? Also das, was uns zur Reife führt, das ist allesamt das Gnadenwirken Gottes. Das können wir nicht machen. Das tut Gott. Aber wir müssen mit Gott zusammenwirken, in dem Sinn, dass wir Gehorsamswege gehen, dass wir Glaubenswege gehen, dass wir bereit sind, in seiner Schule zu bleiben und ihm nicht aus der Schule zu laufen. Und da ist bei uns auch die Herausforderung, denke ich. Ja. Also, wir haben noch einmal gesehen, dass eigentlich geistliche Reife ganz stark dadurch bestimmt wird, dass wir in dem Kampf zwischen Fleisch und Geist, der uns auferlegt ist, der uns verordnet ist, um den wir gar nicht rumkommen, weil nämlich beides in uns ist, die neue Schöpfung, der erneuerte Geist und das alte Fleisch, ist beides da und es kann nicht miteinander friedlich koexistieren. Ja? Genauso wenig wie die Welt und die wahre Gemeinde friedlich miteinander koexistieren können. Das geht nicht. Da gibt es Kampf, Feindschaft. Das eine ist gegen das andere gerichtet. Ja, aber es kommt entscheidend darauf an, dass wir mit in der Kraft Christi den Sieg über das Fleisch erringen. Und ich möchte nochmal Galater 5 lesen mit uns. Dort steht ja der Schlüssel eigentlich dafür auch so grundsätzlich geschrieben, wie wir einen solchen Sieg erringen können. Ab Vers 16 lesen wir in Galater 5. Ich sage aber, wandelt im Geist. Man könnte auch übersetzen, wandelt in der Kraft des Geistes oder durch den Geist Gottes. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Die Lust oder die Begierden des Fleisches. Ich will für mich. Das ist das, was wir immer wieder von dem Fleisch zu hören bekommen, was uns immer wieder Impulse bringt, vom Weg Gottes abzuweichen. Wandelt in der Kraft des Heiligen Geistes, so werdet ihr die Lust des Fleisches, die Begierde des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ich glaube, die Situation kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Ja. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue oder Glauben, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, also hier wird uns gezeigt, dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist ist normal. Er gehört zu unserem Alltag. Was nicht normal ist, ist, dass wir uns von unserem Fleisch mehr oder weniger regieren lassen. Das ist für einen gläubigen Christen ein unnormaler, ein alarmierender, ein gefährlicher Zustand. Ja, dass wir also in der Tendenz mehr den Begierden des Fleisches folgen, als dem Streben des Heiligen Geistes in uns, das ist gefährlich. Das darf auch auf die Dauer nicht so bleiben. Denn diese Warnung steht hier nicht umsonst, dass also diejenigen, die wirklich die Werke des Fleisches praktizieren, dass das solche sind, die vom Reich Gottes ausgeschlossen sind. Ja. Hier geht es nicht darum, dass man vielleicht in die eine oder andere Sünde einmal fällt, sondern hier geht es um ein Leben in diesen Dingen. Das kann eigentlich nicht sein für ein wahres Kind Gottes, dass jemand beständig in solchen Dingen lebt und solche Werke tut. Ja. Also das bedeutet, dass wir wirklich von der Bibel her einen ganz ernsten Aufruf haben, fleischliche Züge wirklich zu überwinden und abzulegen und dass wir wirklich aufgefordert sind, eben im Geist zu wandeln. Also man könnte auch übersetzen, wenn wir durch den Geist Gottes leben, wir haben ja das Leben bekommen durch den Geist Gottes, der in uns ist und der uns mitgeteilt hat, das Auferstehungsleben des Christus. So lasst uns auch durch den Geist wandeln, in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. Nun, diese Kraft des Heiligen Geistes ist uns gegeben, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Ja? Das ist nicht etwas, was ich durch irgendeine zweite Segnung, durch ein zweites Erlebnis suchen und mir holen muss, wie es in der Pfingstbewegung verführerischerweise gelehrt wird, sondern die Kraft des Geistes Gottes ist mir gegeben durch die Wiedergeburt. Wenn ich den Geist Gottes empfange, dann habe ich auch die Kraft des Geistes Gottes in mir. Aber die Bibel sagt, ich kann den Geist Gottes widerstehen, ihn dämpfen, ihn betrüben. Und das ist die Wurzel dessen, wenn wir diese geistliche Kraft nicht so in unserem Leben erfahren. Dann haben wir durch irgendwelche Sünde, durch Eigenwillen, durch verkehrte Dinge in unserem Leben den Geist Gottes betrübt. Und die Antwort darauf ist, dass wir das ausräumen, was das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben hindert. Dass wir bewusst nach dem Wort Gottes leben, denn das ist ja die Spur, die der Geist Gottes auch sucht, dort wo er segnet und wo er wirkt. Das ist, wenn wir gehorsam sind dem Wort Gottes gegenüber. Und dann wird auch die Kraft des Geistes Gottes in unserem Leben da sein, damit wir das Fleisch überwinden können. Ja, ich möchte das doch versuchen, nochmal einfach ein bisschen konkreter zu machen. Was brauchen wir, um von der Fleischlichkeit zu einem geistlichen Reifestand zu kommen? Sicher nicht eine vollständige Aufzählung, aber so bestimmte Schritte, denke ich, sind schon erkennbar und wichtig. Und das eine ist, dass, denke ich, der Schlüssel zu einer Veränderung und Erneuerung von der fleischlichen zu einer geistlichen Haltung die Buße ist. Die aufrichtige Gesinnungsänderung unseres Herzens. Das allererste ist ja mal, dass ich ehrlich sein muss vor Gott, dass ich dem Maßstab des Wortes Gottes gemäß auch ganz ehrlich zugeben muss: Herr, ich bin hier, da und dort und vielleicht auch insgesamt fleischlich. Ich entspreche nicht dem, was dein Wort über einen geistlich gesinnten Christen zu sagen hat. Wir sind ja manchmal ganz gut darin, schöne Ausreden zu erfinden, unsere eigene geistliche Haltung zu beschönigen und unsere Sünden und verkehrten Haltungen herabzuspielen. Und in einer solchen Haltung geht es nicht vorwärts. Es geht erst dann vorwärts, wenn wir mal stille werden vor Gott und wirklich vom Wort Gottes her aufrichtig uns auch durchleuchten lassen. Und dann auch wirklich sehen, wo sind die Dinge nicht in Ordnung bei mir. Ja. Es gibt auch andere Geschwister, die vielleicht übertrieben ihre eigenen Fehler sehen, die sehr leiden unter ihren Nöten, die da vielleicht völlig dadurch niedergedrückt werden. Die brauchen etwas anderes, die brauchen dann letztlich auch ein Wissen um die Gnade Gottes. Aber im Regelfall fehlt es heute den Christen hauptsächlich auch an so einer bußfertigen Gesinnung, dass man ein demütiges, zerbrochenes Herz hat, das auch wirklich vor Gott zugibt: Bei mir stimmt's nicht. Und ich denke, diese Ehrlichkeit und diese Bereitschaft, da auch vom Wort Gottes her sich überführen zu lassen, das ist eigentlich der Anfang von jedem Wandel von der Fleischlichkeit zum geistlichen Reifen. Ja, wir müssen erstmal zugeben, dass wir wirklich fleischlich sind, dass wir wirklich den Geist Gottes in manchem in unserem Leben betrübt haben, dass da Punkte sind, wo wir nicht dem entsprechen, was das Wort Gottes über unser geistliches Leben sagt. Und das dann ganz ehrlich auch vor Gott zu bekennen. Ja. Manche Christen meinen, wenn man einmal bei der Bekehrung Buße getan hat, dann bräuchte man als Gläubiger keine Buße mehr. Das ist eine üble Irrlehre. Ja. Wir brauchen immer wieder Buße. Und das heißt nicht umsonst auch in dem Wort des Herrn an die Gemeinde in Ephesus: Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Ja? Kehre von Herzen um zu Gott. Wenn wir nicht eben das Fleisch hätten und immer wieder geneigt wären, von Gott abzuweichen, ja, dann bräuchten wir vielleicht nicht unbedingt Buße, aber wir haben es. Ja? Und wir sind nun mal geneigt, vom Herrn abzuweichen. Dann müssen wir auch wieder umkehren und bereit sein zu sagen: Herr, gib mir Gnade, dass ich doch wieder die ersten Werke, die von dir gewünschten Werke tun kann und so wandle, wie du es möchtest. Paulus sagt es auch den Korinthern in 2. Korinther 7. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Ja, also Buße, Herzensumkehr ist, denke ich, was ganz, ganz Wichtiges, damit unser Leben wirklich auch geistlich erneuert werden kann. Und dann ganz entscheidend unsere Haltung zum Wort Gottes. Ich denke, dass wir bei jedem, der in einer fleischlichen Weise lebt, sehen können, dass er auch dem Wort Gottes gegenüber nicht die richtige Herzenshaltung hat. Dass er es oft nicht bereit ist, klar als verbindliche Leitlinie seines Lebens anzuerkennen. Und wenn wir uns dem gegenüber versperren, dann versperren wir uns ja unserem Herrn gegenüber. Ja? Der Herr Jesus sagt: Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Ja? Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also unsere Haltung zum Wort Gottes ist letztlich der Gradmesser unserer Haltung zu dem Herrn Jesus Christus. Es gibt manche Schwärmer, die sagen: Ich liebe Jesus über alles. Ja? Aber in ihrem Wandel missachten sie sein Wort und sind ihm ungehorsam. Ja? Und da muss man von der Bibel her sagen: Solch eine Liebe erkennt der Herr nicht an. Ja? Sondern die echte Liebe zum Herrn ist auch eine Liebe zu seinem Wort. Und wenn wir den Herrn Jesus Christus als Herrn auch annehmen und wirklich auch uns ihm unterwerfen, dann zeigen wir das dadurch, dass wir uns seinem Wort unterwerfen. Denn das ist sein geschriebener Wille. Ja? Und dort fehlt es oft. Ja? Es fehlt manchmal einfach am Studium und an der Liebe zum Wort Gottes bei fleischlichen Christen. Es fehlt aber oftmals auch einfach am Gehorsam, an der Bereitschaft, auch zum Beispiel ganz konkret Dinge im Leben zu ändern und vom Wort Gottes her steuern zu lassen, dass man einfach in seinem Leben auch sagt, wo stimmt mein Leben nicht mit dem Wort Gottes überein? Und dann muss ich die Dinge in Übereinstimmung bringen. Und dadurch bekommt der Herr auch wieder mehr Raum in unserem Leben. Wir haben schon das letzte Mal darüber gesprochen, und das ist ein Schlüssel, ganz sicher, dass wir dem Kreuz in unserem Leben den richtigen Stellenwert geben. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass Römer 6 bezeugt, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass wir hineingetauft worden sind in seinen Tod. Ich sage das immer wieder und das gilt sicher nicht nur für die Pfingstler und Charismatiker, als ich in dieser schwärmerischen Strömung drin war. Da haben wir immer danach gestrebt, die Kraft des Auferstehungslebens Christi zu erfahren, so wie wir es gedacht haben und empfunden haben. Aber wir haben eines missachtet, dass die Bibel sagt, zuerst, wenn du das willst, musst du die Kraft des Kreuzestodes Jesu Christi in deinem Leben erfahren. Das heißt, derjenige, der nicht bereit ist, als einer zu leben, der mit Christus gestorben ist, gekreuzigt ist, der wird auch das Auferstehungsleben Christi und die Kraft des Auferstehungslebens nicht in dem Maß erfahren, wie er das gerne möchte. Ja? Da gibt es eine Gesetzmäßigkeit. Ja? Zuerst sagt die Bibel, wir sind hineingetauft in seinen Tod, mit ihm zusammengebracht im Tod und dann in der Auferstehung. Ja, nicht umgekehrt. Und deswegen, also wenn wir den Herrn und seinen Sieg und seine Kraft erfahren müssen, dann müssen wir unser Eigenleben in den Tod geben. Und zwar immer wieder, beständig. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo wir genau merken, jetzt regt sich mein Eigenleben. Ja, zum Beispiel, wenn ich von mir aus bei der Arbeit von meinem Chef ungerecht behandelt werde. Ja, ja, und schon kocht es hoch, ja, und da in den Tod, ja, ich lege das ab, ja, ich lebe als jemand, der gestorben ist, ja, jemand, der gestorben ist, der regt sich nicht mehr auf, ja, jemand, der gestorben ist, der rebelliert nicht, ja, der schimpft nicht und murrt nicht, ja? Ja, aber das ist das Problem, ja, da sind oft unsere Lektionen, tiefer in den Tod Jesu Christi hinein, Sterbenswege gehen. Das hat man früher viel gehört. Ja, ich lese immer gerne so alte Pietisten und alte Autoren aus dem 19. Jahrhundert und die haben das noch ganz klar verkündigt. Ja. Wir müssen Sterbenswege gehen als Christen, sonst erleben wir nicht den Sieg Jesu Christi. Ja. Da muss manches in uns sterben und wichtig ist, dass wir das auch bewusst bejahen und wissen, es tut mir gut, es stärkt mich, wenn ich Sterbenswege gehe. Ja? Das ist nicht ein Übel, sondern wenn wir tiefer hineinsehen, müssen wir sagen, das ist die Liebe Gottes, die mich befreit von den Schlacken des fleischlichen Lebens. Und je mehr wir dazu Ja sagen und bewusst als solche leben, das ist ja Galater 2,20, eines meiner Lieblingsworte, da wird es so ganz auf einen Punkt gebracht, ausgedrückt, worum es da geht. Da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und Paulus wusste, was das heißt. Wir sehen das, ich habe erst am Sonntag drüber gepredigt in Apostelgeschichte 16, wenn er dann ausgepeitscht, blutend, mit großen Schmerzen in diesem finsteren Kerker liegt, im Stock gefangen. Und singt Loblieder. Ja. Das heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja. Mein Eigenleben, mein Selbstmitleid ist gestorben. Mein Hass auf irgendwelche Quäler, ja, da darf dann nachher diesem Gefängnismeister, der sicher nicht unwesentlich zu seinen Schmerzen beigetragen hat, das Evangelium sagen. Ja. Ja, der hat ihm auch vergeben. Ja. Der hat keinen Groll gegen den Mann gehabt. Ja. Der hat ihm das Leben gerettet, als er sich umbringen wollte. Ja. Also das sind diese Dinge. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Gestorben heißt es. Mein Ich-Leben ist hingerichtet, ist tot. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist so schön realistisch, das drückt es ganz genau aus. Paulus redet von seiner Stellung. Ja? Er redet von was, das haben wir das letzte Mal auch behandelt, das kann man nicht spüren. Das kann man nicht fühlen. Ich fühle mich gekreuzigt mit Christus. Ja, darum geht es nicht, sondern er weiß einfach, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin in dieser Stellung als jemand, der zu Christus gehört, dass mein Eigenleben eigentlich im Tod ist. Und deswegen lebe ich so, obwohl ich im Fleisch bin, im Glauben an den Sohn Gottes. Ja? So müssen wir das auch tun. Ja? Dass wir in jeder Situation, die auf uns zukommt, diese Stellung einnehmen, als mit Christus gekreuzigt und gestorben und uns im Glauben dafür halten. Römer 6, Vers 11, haltet euch dafür, rechnet damit im Glauben und dass wir das leben in einer lebendigen Glaubensbeziehung mit dem Sohn Gottes, der uns seine Liebe so wunderbar erwiesen hat. Dann können wir überwinden, das Fleisch überwinden und erfahren, dass die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben auch wirklich offenbar wird. Ja. Und das andere, die andere Seite ist, dass wir dem Geist Gottes in uns Raum geben müssen. Ja, das ist diese positive Seite. Das eine ist, wenn wir dem Geist Raum geben wollen, dann müssen wir erstmal das Fleisch sozusagen beiseite schaffen. Und das andere ist, dass wir wirklich auch in der Kraft des Geistes Gottes leben, uns leiten lassen vom Geist Gottes, vom Wort Gottes. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Da haben wir ein paar Worte, die kann ich jetzt nicht drauf eingehen, im Epheserbrief, was wir nicht tun dürfen, damit wir den Geist nicht dämpfen und betrüben. Ja, da ist die Rede zum Beispiel von Schimpfen, von harten Worten, ja, von verschiedenen Sünden, die den Geist Gottes betrüben. Lüge, Unwahrhaftigkeit, ja, wo wir also ausräumen müssen, damit wir dem Geist Gottes Raum geben, wirklich in uns zu wirken und uns zu leiten. Ja. Ich denke, das ist auch wichtig, dass das bedeutet immer auch ein Leben des Gebets zu führen. Ja, dass wir die Dinge vor dem Herrn ausbreiten, anstatt selber nach unseren eigenen Impulsen zu entscheiden und zu handeln. Ja. Der Geist Gottes möchte uns leiten, aber dazu müssen wir auch wirklich still werden. Dazu müssen wir auf das Wort Gottes hören. Dazu müssen wir bereit sein, unseren Eigenwillen aufzugeben. Ja? Führung empfangen wir dann, wenn wir unseren Eigenwillen wirklich in den Tod geben. Und wisst ihr, das ist ein Kampf manchmal. Ja? Und seid da ehrlich. Ja, ich habe das auch manches Mal erlebt, wenn es wirklich darum ging, in einer Sache Ja zu sagen, dass man genau im Gebet merkt, es ist noch ein Knirschen, ein Zähneknirschen, das ist ein widerwilliges Ja. Aber das reicht nicht. Ja? Wir müssen an den Punkt kommen, dass man wirklich sagt, Herr, egal was ist, dein Wille geschehe, ich sage Ja dazu. Und wenn wir das von Herzen sagen können, dahin bringt uns der Herr, wenn wir da dranbleiben. Dann hat der Geist Gottes auch Raum. Dann wissen wir auch den Willen Gottes, dann führt uns der Herr. Ja? Aber in dem Moment, wo wir immer noch unseren Eigenwillen voranstellen, kann der Herr uns nicht wirklich führen. Und der Geist Gottes sieht die Dinge ja, er kennt uns ja bis ins Innerste. Ja. Und dann wird er betrübt und zieht sich zurück. Ja. Also dem Geist Gottes Raum geben, bedeutet wirklich auch Gehorsam, die Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun und nicht den Eigenwillen vor den Willen Gottes stellen. Ja. Aber wir wissen und dürfen wissen, der Geist Gottes ist uns gegeben. Der Herr möchte uns in der Kraft des Geistes leben lassen. Das ist eigentlich der Normalfall, biblisch gesehen. Ja. Der Normalfall, dass ein Christ im Geist wandelt. Es ist ein Ausnahmefall, ein Krisenfall, wenn der Geist so betrübt ist, dass jemand wirklich fleischlich ist. Ja. Und so sollten wir das auch sehen, wenn wir in der richtigen Stellung zum Herrn sind, in der richtigen Stellung zu seinem Wort sind, unseren Eigenwillen, unser Eigenleben in den Tod gegeben haben, dann brauchen wir uns keine Sorge zu machen, dass da der Geist Gottes nicht auch uns Kraft verleihen würde für unseren Dienst, für unser Leben. Er tut es, ganz gewiss. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, auch, dass wir verstehen, dass Gott als unser himmlischer Vater uns auf dem Weg zur geistlichen Reife auch ganz bewusst in seine Schule nimmt. Wir haben das schon verschiedentlich so angedeutet, aber ich denke, das ist ein Punkt, den wir tiefer auch verstehen müssen. Wir sind als Kinder Gottes in der Schule. Und genauso wie zum Beispiel ein Kind, wenn es rebellisch ist, das habe ich an meinem eigenen Leib erleben müssen, weil ich sehr rebellisch war gegen meinen Vater in der antiautoritären Zeit, damals in den 60er Jahren. Ja. Ein Kind, das seinem Vater gegenüber rebellisch ist und sich ihm gegenüber verschließt, wird nicht richtig erwachsen. War ich mit 30 noch nicht richtig. Ja. Das fing erst an, als ich mich bekehrt habe, ja, und Buße getan habe über meine Rebellion gegen meinen Vater, meinem Ungehorsam. Da hat Gott, mein himmlischer Vater, angefangen, mir einige Lektionen in menschlicher Reife, Tragfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein beizubringen. Ja? Also ich denke, wenn wir also nicht verstehen, dass Gott, unser himmlischer Vater, uns erzieht, und wenn wir nicht Ja sagen zu den Erziehungswegen Gottes, dann kommen wir nicht zur geistlichen Reife. Ja. Ich möchte es noch einmal auch lesen, was wir in Hebräer 12 finden. Das ist ja sicherlich bekannt, aber wichtig, dass wir das einfach noch mal ganz bewusst uns vor Augen führen. Hebräer 12, ab Vers 5 lesen wir: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion. Dieses Wort stammt ja aus den Sprüchen. Ich würde auch jedem, der gerne geistliche Reife erreichen will, raten, die Sprüche immer wieder mal zu studieren. Ja, die Sprüche sind im Grunde auch eine inspirierte Unterweisungsrede des himmlischen Vaters an seine Kinder. Ja, so dürfen wir das durchaus lesen. Ja, und da geht es um viele wertvolle Lektionen. Und eine der allerwichtigsten ist: Höre auf meine Unterweisung. Missachte nicht die Zucht deines Vaters. Ja, finden wir immer wieder als eine Linie durchgezogen, gerade durch die ersten 10 Kapitel und die ersten Kapitel. Aber das ist, denke ich, ein Punkt, wo wir wirklich geistlich in Gefahr sind. Ja? Gott möchte uns zur Reife bringen. Gott möchte, dass wir stabile, frohe, belastbare und bewusste Christen sind, die einfach den Herrn kennen, die ihren Weg erkennen können vom Wort Gottes her, die auch bewusst auf diesem Weg bleiben können, wenn Schwierigkeiten kommen. Und Gott hat eigentlich uns diese Voraussetzungen gegeben, und eine dieser Voraussetzungen ist die Lebensschule Gottes. Und da gibt es die Gefahr, Sprüche 10, Vers 17, nach der Schlachterbibel ist es so schön übersetzt: Wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben, wer aber aus der Schule läuft, gerät auf Irrwege. Ja? Manchmal mag man die Schule nicht. Ja? Manche sind schon selber aus der wörtlichen Schule gelaufen und haben Ausbildungen hingeschmissen, weil sie gesagt haben, ich kann das einfach nicht, ich habe keine Lust und so nicht und mein Chef. Ja? Aber so ähnlich geschieht es manchmal auch im geistlichen Leben. Und das ist eine gefährliche Sache. Was ist die Schule Gottes zu unserer geistlichen Reifung? Nun, da brauchen wir nicht weit gehen, schon gar nicht auf eine Bibelschule oder irgend so eine künstliche Geschichte, sondern die Schule Gottes ist ganz schlicht und einfach unser Alltag. Das ist die allerwichtigste und auch manchmal die allerschwerste Schule Gottes. Ja? Unser Alltag. Mit all unseren Schwierigkeiten, mit den Menschen, die um uns herum sind. Wisst ihr, und da fängt geistliche Reife schon an. Habt ihr schon mal dem Herrn für euren Chef gedankt und gesagt, Herr, ich weiß, du hast mich in diese Stelle hineingestellt. Du hast mir auch meine Kollegen, meinen Chef gegeben. Du willst mich durch sie zubereiten. Du willst durch sie zu mir reden und an mir arbeiten. Oder vielleicht die eigenen Eltern, Geschwister, Verwandte, Bekannte, Nachbarn. Wir haben so ein paar Nachbarn, die an uns arbeiten, durch die der Herr an uns arbeitet. Ja? Und da ist es auch nicht ganz einfach, das immer so zu sehen und anzunehmen. Aber Tatsache ist, Gott benutzt unsere alltäglichen Lebensumstände, um zu uns zu reden, an uns zu arbeiten, um uns von unserem eigenen Leben, unserer sündigen, rebellischen, begehrlichen Wesensart zu lösen und uns in eine tiefere geistliche Haltung hineinzubringen, in ein Überwinderleben hineinzuführen. Und ihr Lieben, wenn wir die Alltagssituationen nicht bewältigen und nicht gelöst haben, dann brauchen wir nicht künstlich nach irgendwelchen fortgeschrittenen Lektionen woanders suchen. Ja, sondern wir müssen lernen, es gehört zum gesunden, nüchternen Christsein dazu, den Alltag geistlich zu bewältigen. Ja. Und Gott macht uns viele Dinge bewusst durch den Alltag, oft durch Konflikte und Schwierigkeiten. Ja. Wie gesagt, mir wurde plötzlich irgendwann mal bewusst, dass ich nie gelernt hatte, verantwortlich und diszipliniert zu arbeiten. Ja. Dass ich dem immer aus dem Weg gegangen war und immer nach dem Lustprinzip gearbeitet habe. Ja. Und dann habe ich Buße drüber tun müssen. Ja. Ich hatte Schwierigkeiten im Beruf. Mein Chef war absolut nicht mit mir zufrieden. Ja. Und zwar zu Recht. Und dann musste ich mich beugen, musste Buße tun, musste sagen, Vater, so ist es. Ja. Veränder du mich. Und der Herr hat Gnade geschenkt, ja, dass ich dann später Verantwortung übernehmen konnte. Aber wichtig ist, dass man nicht rebelliert, dass man nicht sich auflehnt gegen Menschen oder gar gegen Gott. Wie kann Gott mir so einen Menschen in den Weg stellen? Ist ja furchtbar. Unerträglich. Tja. Ja. Die Antwort steht in Hebräer 12. Ja. Gott kann sehr wohl. Gott hat es auch ganz bewusst getan. Ja. Aber wichtig ist, dass wir bereit sind, die Lektionen Gottes anzunehmen. Und dann kommen wir ganz schnell zu einem Punkt, wo wir sagen, unmöglich, ich kann nicht mehr. Mit dem kann ich nicht auskommen. Die Situation kann ich nicht ertragen. Ja, und genau dort beginnt geistliche Reife. Wenn wir nämlich biblisch handeln, dann sind wir da auf unseren Herrn geworfen an dem Punkt. Ja, und zwar in einer ganz anderen Weise wie sonst oft. Und genau dort fängt Gott an, dann an uns zu arbeiten, wenn wir es wollen. Wir sehen das ein bisschen an Jakob. Ja, der war an seiner Grenzsituation, wo der Esau ihm entgegenkam mit über 400 Leuten. Ja. Und dann hat er mit Gott gerungen. Und ihr müsst mal gucken, wie der Jakob sich nachher verhält nach dieser Begebenheit am Jabbok. Ja. Da redet er plötzlich von Gnade. Da ist er plötzlich demütig geworden. Ja. Ganz anders als der Betrüger und der Ich-Starke, der sich überall durchgeschlängelt hat vorher. Ja. Da ist etwas passiert und das muss auch bei uns passieren. Das passiert durch Krisen, durch Nöte, durch Zerbruch. Ist auch so ein Wort, was man im modernen Christsein nicht mehr so hört, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Ja? Aber es müssen unsere Herzen manchmal auch ein Stück zerbrochen werden von Erziehungswegen Gottes, damit wir wirklich da auch die friedsame Frucht der Gerechtigkeit ernten. Darauf kommt es dem Herrn ja an, dass wir an seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und das ist eigentlich nichts anderes als dieses hineingestaltet werden in das Bild Christi. Ja. Ja, Schule Gottes. Ich denke, da gehört auch dazu, dass man ganz bewusst mit Sünde und Ungehorsam im Leben bricht. Dass man wirklich auch Sünde die man genau weiß, dass sie im Leben steckt, dass man sie wirklich ganz bewusst ablegt. Ja. Und wir haben da im Jakobusbrief so eine Stelle, die zeigt uns auch da den Punkt, den Gott da sucht. Jakobus 4. Da heißt es so: Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das ist so ziemlich das, was uns als fleischlichen Christen gesagt werden muss. Ja? Also räum auf mit der Sünde, demütige dich, unterwirf dich unter Gott. Der Mensch ist ja ein hartnäckiger Rebell in seinem Wesen als fleischliche Wesensart. Er ist ein Rebell gegen Gott. Er widerstrebt und widersteht Gott, wo er nur kann. Und eine ganz grundlegende Lektion, die wir lernen müssen, ist: Unterwirf dich unter die gewaltige Hand Gottes. Ja? Und wenn wir das tun können, dann wird Gott uns auch segnen und weiterführen können zur Reife. Wenn wir uns nicht unterwerfen, dann wird es ein ständiges Hin und Her sein und wir werden geistlich nicht weiterkommen. Ja, es ist ja auch im Petrusbrief nochmal ganz ähnlich gesagt: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist auch eine Lektion. Also Bereitschaft, Ermahnung, Korrektur anzunehmen von anderen Gläubigen. Bereitschaft, unseren Sünden ins Auge zu sehen und mit ihnen wirklich in der Kraft Gottes zu brechen. Wir können nicht irgendeine Lieblingssünde bei uns dulden und sagen, ich will geistlich zur Reife fortschreiten. Das geht nicht. Ja? Wir sind nicht sündlos und perfekt, das meine ich überhaupt nicht. Ja? Aber wenn wir bewusst bestimmte Sünden in unserem Leben dulden und da gar nicht dagegen angehen und das einfach so ein Stück laufen lassen, dann kommen wir nicht weiter, sondern im Gegenteil, es wird schlechter mit uns. Ja? Wir müssen diese Dinge angehen und wir müssen Gottes Erziehungswege auch sehen. Manchmal sieht man das von außen sehr deutlich, wie Gott an einem Christen arbeitet und seinen Finger schmerzhaft auf irgendeine Stelle legt, aber derjenige will das gar nicht sehen. Ja? Und wehe, man sagt es ihm womöglich. Ja? Das sind oft ganz große Defizite. Ich habe das vorher schon erwähnt, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Ja? Jakobus redet davon, dass wir mit Sanftmut das Wort Gottes annehmen sollen. Ja. Uns drunter beugen. Das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit relativ selten finden. Ja. Also ganz wichtig ist, hast du ein Ja zu den Züchtigungswegen Gottes in deinem Leben? Kann sein, ein ungeliebter Beruf, bestimmte Wünsche sind nicht erfüllt worden, vielleicht Schwierigkeiten in der Ehe, Schwierigkeiten in anderen Dingen, Krankheit, verschiedene Dinge. Das allererste ist, dass wir uns unter die gewaltige Hand Gottes demütigen, dass wir Ja dazu sagen, dass wir es sehen als eine Erziehungsmaßnahme eines liebenden Vaters. Ja? Die biblische Aussage ist ganz klar: Gott ist die Liebe, er ist für uns, er ist nicht gegen uns, wenn er uns züchtigt, sagt Hebräer 12 ganz klar, er ist für uns. Ja? Er wäre gegen uns, wenn er uns nicht züchtigen würde. Das ist so eine Denkweise, die widerspricht dem Fleisch. Ja? Aber wenn wir biblisch klar denken, dann sehen wir, ja, so ist es. Und wenn wir das in unserem Leben buchstabieren, ja, da gibt es manche vielleicht jüngere Christen, die haben Schwierigkeiten damit, dass ihr Aussehen vielleicht nicht den aktuellen Schönheitsidealen entspricht, dass die berufliche Entwicklung nicht so läuft, dass die Karriere nicht so geht, wie man sich wünscht, dass man enttäuscht ist von seinem Ehepartner. Das sind alles Dinge, wo wir lernen müssen, Ja dazu zu sagen. Herr, es ist von dir. In dem Moment, wo wir Menschen und Umständen oder dem Teufel die Schuld geben, da handeln wir völlig ungeistlich und unreif. Ja? Gott ist der Herr über unser Leben. Er ordnet die Dinge souverän. Er lässt Dinge zu. Er nimmt auch Dinge wieder weg, wenn es Zeit ist. Ja? Aber das ist geistliche Reife, dass wir die Dinge aus der Hand Gottes annehmen. dass wir aufhören zu murren über Gottes Führungen und Gottes Züchtigung. Ja. Und dass wir einfach auch ganz bewusst annehmen, die Wege, durch die Gott uns segnen will, sind Kreuzeswege. Sind immer Sterbenswege. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Das sind auch so Dinge. Ja. Das ist heute dem heutigen Bewusstsein fremd und viele Christen sehen das nicht mehr so, aber das sind einfach Gottes Gesetze. Es ist, Gott handelt so. Ja, ob wir das nun wollen oder nicht. Und wenn wir mit dem Herrn wachsen wollen, dann geht es nur über Sterbenswege. Das ist nicht so, dass immer nur Sterbenswege sind. Aber wenn das nicht dabei ist und wenn wir das versuchen zu umgehen, dann gibt es kein Wachstum, sondern Not, Schmerzen, Rückgang. Wir haben dieses Wort von dem Weinstock, wo es darum geht, dass der Weingärtner jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt. Und wer damit ein bisschen zu tun hat, weiß, das geschieht durch Beschneiden. Das ist etwas Schmerzhaftes. Das ist ein schmerzhafter Eingriff in die Rebe, in ihr natürliches Wachstum. Ja. Aber das Ziel ist, dass Gott ein gutes und gesundes fruchtbringendes Wachstum haben will, dass nicht viele Blätter hervorgebracht werden und Triebe, sondern viel Frucht. Und auch diese Sache, das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt auch damit verbunden, ausharren, Geduld. Das gehört auch zur geistlichen Reife, dass wir auch annehmen, dass Gottes Zeitplanung, was unsere Bedrängnisse und Nöte angeht, nicht ganz mit unserer oft übereinstimmt. Ja? Wir wünschen uns gerne, dass es möglichst schnell vorbei ist. Verständlich. Ja? Aber wir müssen es auch annehmen, dass Gott manchmal bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Lektionen einfach länger uns belässt. Und was sagt die Bibel da? Was sollen wir da tun? Wir sollen drunter bleiben. Das ist dieses schöne Wort, das mit Geduld, in der Schlachterbibel haben wir es mit standhaftem Ausharren übersetzt und das so ganz wörtlich heißt, unten unter der Last bleiben, bis Gott sie wegnimmt. Unter der Last drunter bleiben. Und diese geistliche Eigenschaft brauchen wir ganz, ganz besonders, wenn wir zur Reife kommen wollen. Ja? Das bedeutet, dass wir im Glauben auf den Herrn harren. Auch dieses Wort steht ganz oft in den Psalmen. Ja? Ich harre auf den Herrn. Und es bedeutet ein lang andauerndes, geduldiges Warten. Nicht, dass man sagt, ja Herr, jetzt hast du mir noch keine Antwort gegeben auf meine Gebete, schon 2 Wochen vorbei, also jetzt hake ich die Sache ab. Jetzt laufe ich aus der Schule und kündige dir das Vertrauen auf. Ja? Sondern, dass wir vielleicht jahrelang warten. Dass wir jahrelang beten. In bestimmten Situationen. Und trotzdem unsere Zuversicht nicht wegwerfen. Und trotzdem wissen, Gott ist treu. Ja? Und aus solchem Ausharren wächst letztlich auch geistliche Reife. Wir finden das sehr schön ausgedrückt im Jakobusbrief, Jakobus 1. Das ist eine ganz praktische Demonstration von geistlicher Reife. Fordert mich auch sehr heraus. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, das ist dieses Drunterbleiben, dieses Wort. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also was brauchen wir? Da steht bei vollkommen auch wieder so ein Wort, das man auch eben mit reif übersetzen könnte. Ja? Ausgereift. Was brauchen wir? Wir brauchen standhaftes Ausharren und Bewährung. Bewährung bedeutet, dass sich etwas unter Druck und Hitze als stabil und standhaft erwiesen hat. Ja. 1. Petrus, Der Glaube braucht Läuterung, braucht Bewährung. Und wenn wir in den Bewährungsproben ausgeharrt haben, dann ist eine kostbare Frucht da und dann kommt es zur Reife, zur Vollständigkeit, dass uns an nichts mangelt, geistlich gesehen. Ja. Also eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir den Anfechtungen, den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gehen. Dass wir nicht mittendrin aufgeben und Gott aus der Schule laufen. Dass wir lernen, geduldig zu harren in dem Wissen, dass Gott keinen Moment zu spät kommt. Dass er als ein liebender Vater die Dauer und die Schwere einer Lektion sehr, sehr sorgfältig abgewogen hat. Ja? Die Bibel sagt, Gott, dein Weg ist vollkommen. Gott ist vollkommen in allem, was er tut. Wisst ihr, das liest sich so leicht. Aber Gott führt uns in Lebenssituationen, wo es uns nicht so leicht fällt, dieses Wort zu buchstabieren. Aber wenn wir es dort buchstabiert haben und bejahen konnten, dann ist auch ein Stück Reifung in unserem Leben passiert. Und daraufhin zielt der Herr, dass wir in verschiedensten Prüfungen und Nöten lernen, geduldig auf Gott zu harren, uns ihm zu unterwerfen, ihm stillzuhalten. Ja, das ist auch ein Kind, das weiß, dass der Vater es liebt, wenn es zum Beispiel operiert werden muss oder irgendwie, dann das wird stillhalten, vertrauensvoll. Ja, nicht voller Angst, am liebsten wegrennen, wenn so eine Beschneidung oder so etwas Schmerzhaftes notwendig ist. Und so, dahin will uns der Herr bringen. Ja, das ist oft, da wird uns oft klar, dass wir auch eine völlig verkehrte Vorstellung vom Herrn haben. Ja, das kommt oft in Krisen und Nöten raus, dass unsere Glaubensbeziehung da in manchem Mängel hat und einfach wir gar nicht von der Bibel her manche Dinge richtig verstanden und praktiziert haben, aber das ist ja genau die Gelegenheit, das dann auch zu korrigieren. Ja. Was ganz wichtig ist auch, und das möchte ich vielleicht auch an den Schluss stellen, ist, dass wir leben in einer ganz bewussten Ganzhingabe und biblischen Heiligung. Auch das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist für geistliche Reifung. Ja. In dem Moment, wo ich immer wieder mein Leben dem Herrn ein Stück entziehe und Ungehorsamswege gehe oder auch bestimmte Bereiche meines Lebens bewusst dem Herrn entziehe und sage, Herr, du kannst in allen möglichen Dingen mir sagen, was du willst, aber an dem Punkt mache ich, was ich will. Das ist eine ganz üble und gefährliche Blockade des geistlichen Lebens. So kann es nicht weitergehen. Ja. Das endet im Schiffbruch. Sondern die Bibel sagt, dass wir gerufen sind, uns ganz und gar und ungeteilt dem Herrn hinzugeben. Ja, wir lesen das im Römerbrief gleich zweimal. Ich lese es mal. Römer 6, Vers 13. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin oder stellt euch Gott zur Verfügung. Als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und in Römer 12, Vers 1 lesen wir dieselbe noch einmal. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also jemand, der diesen Punkt, sich für den Herrn zu heiligen und hinzugeben, nicht vollzogen hat, wird nie zur Reife kommen. Das geht gar nicht. Ja? Sondern an dem Punkt ist es ganz wichtig, dass wir wirklich unser Leben dem Herrn vollständig übergeben. Dem Bewusstsein, dass er uns auch wirklich ganz erkauft hat. Ja? Wir haben kein Recht mehr auf Eigenleben und Eigenwillen und Sünde, wenn wir die Erlösung und die Liebe des Herrn Jesus, sein Opfer am Kreuz, tiefer anschauen und tiefer verstehen, dann heißt es auch ganz klar, er hat ein Anrecht auf unser ganzes Leben. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass man das ganz bewusst, ohne irgendwelche schwärmerischen Überzogenheiten, ganz bewusst und nüchtern dem Herrn sein Leben ganz übergibt, zur Verfügung stellt, ja, und bereit ist auch wirklich, wenn dann die Punkte kommen, wo es ernst wird, auch mit Gottes Hilfe, in der Gnade Gottes dabei zu bleiben und diese Dinge auch wirklich dem Herrn zu übergeben. Ja. Das ist, denke ich, so, dass wir da immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir können es nicht aus eigener Kraft. Ja. Wir brauchen dazu den Herrn, seinen Beistand, seine Führung. Manchmal kostet es Kämpfe, eine solche Hingabe wirklich auch zu verwirklichen. Aber dann kann wirklich auch der Herr bei uns Frucht wirken. Und genauso gilt es eben für Weltförmigkeit. Solange wir noch leben nach dem Muster dieser Welt, in einer Anpassung an die Welt, solange haben wir den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes noch nicht richtig erkannt und verstanden. Das hat uns ja dieses Zitat gezeigt. Wir sollen uns verwandeln lassen, unsere Gesinnung verändern lassen, dass wir bereit sind, wirklich dieser Welt abzusterben und wirklich in der Art und Weise zu leben, wie es dem Herrn Jesus gefällt. Und dann kann der Herr uns auch innerlich weiterführen, uns zu einer geistlichen Reife hinführen. Zum Abschluss möchte ich einfach noch darüber sprechen, das Ziel der Reife ist, dass wir Frucht bringen. Frucht für den Herrn. In Johannes 15, Vers 15 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Der Herr möchte, dass wir für ihn Frucht bringen. Vielleicht noch ganz kurz, was bedeutet es für Gott, Frucht zu bringen? Ich habe mal in der Bibel geschaut, was es da für Früchte gibt. Zunächst mal eine Frucht, das ist die allererste und eine ganz grundlegende, wichtige, Lukas 3, Vers 8, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Also die erste Frucht ist ein wirklich durch Buße verändertes Herz und Leben. Ja? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Damit fängt das Fruchtbringen ein Stück weit an, dass wir nicht nur eine oberflächliche, halbherzige Umkehr zu dem Herrn Jesus haben, sondern eine klare, tiefgehende. Und dann die Frucht des Geistes, das haben wir gehört, Galater 5, 22. Dann haben wir auch schon gelesen von der Frucht der Gerechtigkeit, in Hebräer 12 gerade. Ja. Das haben wir auch in Jakobus 3, Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und diese Frucht der Gerechtigkeit, das bedeutet, dass unser Leben immer mehr den Willen Gottes widerspiegelt, dass wir in unserem Alltagsleben das tun, was Gottes Wille ist. Und das ist praktische Gerechtigkeit, den Willen Gottes zu tun. Ja? Dass also wir durch gute Werke, durch Liebe, durch Vergebung, durch Sanftmut, durch einfach auch das Tun des Willens Gottes den Herrn ehren, das ist Frucht der Gerechtigkeit. Und dann gibt es noch eine Frucht des Dienstes. Paulus sagt in Römer 1, Vers 13, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich denke, da können wir auch wirklich sehen, dort wo wir in der Gemeinde dem Herrn dienen, dort bringen wir Frucht für ihn. Ganz gleich, ob das jetzt ein Dienst ist, der mehr im Vordergrund steht, der mehr gesehen wird, oder ein Dienst ist, der mehr im Hintergrund ist. Ja. Ich habe vorher schon gesprochen, das ist Ermahnen, Ermuntern, füreinander beten, das kann jeder Gläubige tun. Ja. Kann jeder Gläubige nach seinen Gaben mitwirken. Aber diese Frucht ist auch eine ganz wichtige Frucht, die Gott sucht. Und dann schließlich auch das Frucht des Evangeliums. Ja. Wir lesen in Kolosser 1, 6, dass das Evangelium in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Und diese Frucht bedeutet, dass Menschen sich bekehren durch das Zeugnis des Evangeliums. Auch diese Frucht ist etwas Kostbares und wir dürfen auch da den Herrn bitten, dass wir Frucht bringen für ihn, auch eben durch diese Verkündigung, durch das Zeugnis des Evangeliums, so wie es Gott uns schenkt. Jeder mit seinen Gaben, jeder mit seinen Möglichkeiten in seinem Lebensumfeld. Ja, also was ganz deutlich ist, dass wir Frucht bringen können, nur in der engen Verbindung mit dem Herrn, dass auch diese enge Verbindung mit dem Herrn das eigentlich ist, was letztlich das Ergebnis ist von geistlichen Reifungsprozessen, dass wir immer mehr lernen, vom Herrn abhängig zu werden, ihm zu vertrauen, wirklich ihm nachzufolgen, in den von ihm vorbereiteten Werken zu gehen und eben auch stabil zu bleiben, wenn es durch Krisen und Kämpfe geht, treu zu bleiben, dran zu bleiben, drunter zu bleiben, wenn es Schwierigkeiten und Lasten zu ertragen geht. Das ist Gottes Plan zur Reifung. Und das Endergebnis lesen wir in Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, wir sollen ein Leben führen, das wirklich Gott verherrlicht und Gott ehrt. Ein Leben führen, an dem sichtbar wird, wer der Herr Jesus ist, dass wir die Botschaft der Bibel auch in unserem Leben ein Stück bezeugen und ausleben. Ja, das wird immer in Schwachheit geschehen. Aber dort, wo wir wirklich unser Leben dem Herrn übergeben und seine Lektion gelernt haben, da wird er uns auch benutzen in all unserer Schwachheit, um etwas von seinem Licht weiterzugeben an andere Menschen. Und dadurch wird der Vater verherrlicht. Möchte der Herr uns Gnade schenken, dass wir ermuntert werden sind durch das Wort, auf diesem Weg zur Reife voranzugehen. Da gibt es vielleicht manche Dinge, die da schwierig erscheinen, aber eines ist wichtig: Gott in seiner väterlichen Liebe und Gnade will uns auf diesem Weg geleiten, uns Kraft geben, uns stärken. Wir haben uns schon erinnert, er ist es ja, der das gute Werk in uns angefangen hat. Und er wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Amen.